Guten Tag. Das war ja erhebend, wie Israel einknickte nach der weltweiten Empörung über den gezielten Angriff auf den Hilfskonvoi der World Central Kitchen mit 7 Toten, bei denen es sich eben nicht um Palästinenserinnen handelte, sondern um richtige Menschen. 3 Sündenböcke wurden bestraft, das heißt degradiert oder aus dem Dienst entlassen oder in der Beförderungswarteliste auf einen hinteren Rang versetzt, wie auch immer man solche Tollpatsche bestraft, die nur tun, was ihnen aufgetragen wurde. Hier zeigt sich beides: die Allergie des israelischen Staates nicht nur auf die Hamas, sondern auf alles, was im Gazastreifen und wohl auch im Westjordanland so kreucht und fleucht unter der Gattungsbezeichnung Palästinenserin, aber auch das Bemühen, das Trockenlegen des Hamas-Sumpfes, nämlich eben der palästinensischen Bevölkerung, durch die Sabotage elementarer Hilfeleistungen als humanitären Akt erscheinen zu lassen. Die Linie geht von der World Central Kitchen direkt zum UNO-Palästinenser-Hilfswerk UNRWA, das in verschiedenen Bereichen eine seltsame Praxis an den Tag gelegt haben mag, vor allem dort, wo es den Palästinenserinnen geholfen hat. So etwas bedingt nämlich einen direkten, täglichen Kontakt mit den geholfenen Menschen und dass es dabei wirklich und wahrhaftig unmöglich ist, diesen armen Seelen gegenüber den Staat Israel als guten, säkularen Staat darzustellen, der stets nur das Gute will, das ist klar. Die palästinensische Bevölkerung wird hier zwangsläufig fortfahren und stets das Böse schafft. Diese Sorte von Parteilichkeit ist für ein Hilfswerk absolut unverzichtbar, was unglücklich erscheinen und auch sein mag, aber es ist einer der vitalen Existenzmomente und hat noch lange nichts mit Terror gegen Israel zu tun, wie dies auch die israelischen Behörden schon immer gewusst haben, denn sie wurden vom UNRWA mit täglichen oder wöchentlichen Berichten und Personallisten immer 1:1 informiert und haben sich daran auch nicht gestoßen, weil auch sie genau wussten, dass Hilfeleistungen anders gar nicht möglich sind. Erst jetzt, da sich der Furor wirklich auf alle Bewohnerinnen des Gazastreifens ausgedehnt hat, wird das UNRWA verteufelt und sabotiert, weil es die einzig verbliebene Struktur zur Kanalisierung von Hilfsgütern wäre. Das ist für Israel zu viel des Guten. Der Angriff auf die WCK-Mitarbeitenden hat gezeigt, worum es wirklich geht. Nun befindet sich Israel im Krieg, dementsprechend kann meine Empörung nicht so richtig Blüten treiben, denn Krieg ist Krieg, da braucht man keine ästhetischen Kriterien anzulegen und humanitäre eben auch nur in engen Schranken. Insofern verstehe ich auch Premierminister Netanyahu, der sich offen zum harten Durchgreifen bekennt. Alles andere wäre Augenwischerei. Diese Aktion gegen die Hamas muss die israelische Armee nun durchziehen, das leuchtet mir ein. Vor dem Krieg hätte übrigens auch ich die UNRWA nicht nur als Hilfsorganisation, sondern auch als einen zentralen Bestandteil der konstituierenden Korruption der Palästinenserbehörde bezeichnet. Vor dem Krieg hätte ich auch Benjamin Netanyahu relativ viele Schimpfworte an den Kopf werfen können und ich habe wohl auch beides getan. Aber jetzt ist nicht der Moment dazu. Hier geht es nicht um Benjamin Netanyahu, hier geht es um den Krieg gegen die Hamas. Und der ist ohne Beschädigungen der Zivilbevölkerung nicht zu führen, geschweige denn zu gewinnen. Ästhetische oder humanitäre Kriterien hin oder her. Umgekehrt heißt das noch lange nicht, dass man die Bevölkerung geradewegs in den Hungertod zu treiben braucht. Es verwundert niemanden, dass in diesem Zusammenhang immer häufiger die Bezeichnung «Ghetto» für den Gazastreifen auftaucht. Dass der israelische Staat darauf allergisch reagiert und für alle Begriffe aus der Nazizeit das alleinige Bezeichnungsrecht reklamiert, versteht sich wiederum von selber. Das Ghetto andererseits ist etwas älter als die Nazizeit. Es stammt aus jener Epoche, da friedliebende Christen wie Martin Luther noch glühende Judenhasser waren und bezeichnete damals konkret jenes Quartier in Venedig, das ausschließlich den Juden reserviert war. Aber sei es drum. Unterdessen setzt die Ukraine ihre Späßchen mit der Zerstörung der russischen Schwarzmeerflotte fort und greift nun auch Ziele an, die 1000 Kilometer hinter der Grenze in Russland liegen. Wenn ich sage die Ukraine, so ist dies nur ein Teil der Wahrheit, denn es ist natürlich die NATO, die in der Ukraine wirklich unverhofft zu einem Waffenübungsplatz erster Güte gekommen ist und sämtliche Feuerleitsysteme in Echtzeit ausprobieren kann. Umgekehrt erschreckt mich etwas, wie schwach die russische Abwehrfähigkeiten gegen solche Angriffe sind. Da heult man uns die ganze Zeit über die Ohren voll über die Cyberangriffe aus Russland auf allen möglichen Dimensionen unserer schwachen IT-Netzwerke, während das russische Militär offenbar vergessen hat, eine digitale Aufspür- und Vernichtungstechnologie gegen Drohnenangriffe zu entwickeln. Da ist etwas faul, und zwar nicht im militärischen Bereich, wo es mir nicht im Traum einfällt, den russischen Truppen so etwas wie einen Endsieg zu wünschen, aber bei der Berichterstattung im freien Teil der Welt. Das Lamento über die russischen und meinetwegen auch chinesischen Cyberangriffe überdeckt einfach die Tatsache, dass eine Mischung aus staatlichen Überwachungssystemen, das brauchen unterdessen nicht mal die Geheimdienste zu sein, und den bekannten Internetgiganten schon längstens sämtliche Daten abgreifen, die in den westlichen Datennetzen kursieren. Wenn ich höre, wie gewisse Leute ahnungsvoll über das Darknet sprechen, als angeblich vor jeglicher Überwachung sicherem Raum, kann ich nur an meinem Schleckstängel lutschen. Damit will ich nicht bestreiten, dass die Russen sich an Cyberangriffen versuchen, vermutlich zum Teil auch mit Erfolg. Aber zur Hauptsache handelt es sich bei diesen Geschichten um Märchen, die von den tatsächlichen Verhältnissen ablenken sollen. Im Alltag tut uns so etwas ja nicht weh. Auch nicht besonders schmerzhaft für uns ist die Entscheidung des obersten Gerichtshofes in Angola, dass die Verurteilung von José Filomeno dos Santos, eines Sohnes des früheren angolanischen Präsidenten und tapferen Kämpfers für die Unabhängigkeit von Portugal und gegen die von der CIA unterstützte UNITA, José Eduardo dos Santos, wegen verschiedener Formfehler zu annullieren sei. José Filomeno sitzt gegenwärtig eine 5-jährige Haftstrafe ab, und zwar in der Form des Hausarrestes, wogegen sicher keine Menschenrechtsanwältin Einsprache wegen unmenschlicher Haftbedingungen erheben wird. Er wurde verurteilt, weil er zwischen 2013 und 2018 aus einem Staatsfonds illegal 500 Millionen US-Dollar auf ein Londoner Konto der Credit Suisse auf sein eigenes Konto abgezweigt hatte. Insgesamt wird der Diebstahl der Familie Santos am angolanischen Staat auf 1,5 Milliarden Dollar geschätzt. Mit der Annullierung des Urteils ist die Klage noch nicht vom Tisch. José Filomeno sitzt weiterhin in Haft bzw. zu Hause im Plüschsofa, wie ich hoffen will. Im Senegal ist trotz kräftigem Widerstand des langjährigen Präsidenten Macky Sall ein Kollege des Oppositionspolitikers Ousmane Sonko zum neuen Präsidenten gewählt worden. Bassirou Diomaye Faye ist ein Mann aus bescheidenen Verhältnissen und hat früher auf der Steuerbehörde gearbeitet. Er erhielt bereits im ersten Wahlgang 55% der Stimmen, was es offenbar noch nie gegeben hat im modernen Senegal. Im April 2023 war er von Macky Sall noch ins Gefängnis geworfen worden wegen Verbreitung falscher Nachrichten, Beleidigung eines Beamten und Diffamierung einer staatlichen Institution bzw. Verleumdung und Richterbeleidigung. Er wurde erst kurz vor den Wahlen aus der Haft entlassen und hat nun einen raketenhaften Aufstieg ins höchste Amt hinter sich. Ob sich damit in Senegal mehr ändert als der Übergang vom Clan von Macky Sall zum Clan von Ousmane Sonko, wird man sehen. Mir persönlich hat jedenfalls das Lächeln des 44-jährigen Mannes bei der Siegesparade gut gefallen. Die Afrika-Abteilung der Zeitung Le Monde erinnert in diesen Tagen an zwei Ereignisse aus der jüngeren Geschichte des afrikanischen Kontinentes, an den 30. Jahrestag des Genozids der Hutu-Mehrheit in Ruanda an den Tutsi, bei dem etwa 1 Million Menschen das Leben verlor, 3/4 der Tutsi-Bevölkerung. Der Tod ist sicher ein Meister aus Deutschland, aber er hat gelehrige Schüler ein bisschen überall auf der Welt. Das zweite Jubiläum betrifft die große Hungersnot in Äthiopien vor 40 Jahren. Sie kostete 300.000 Menschen das Leben. Le Monde Afrique leitet ihren Bericht dazu ein mit einer Passage aus dem Buch Homo Deus von Yuval Harari. Heute gibt es keine natürlichen Hungersnöte mehr auf der Welt. Es gibt nur noch politische Hungersnöte. Wenn Menschen an Hunger sterben im Sudan, in Syrien oder in Somalia, ist das eine Folge des Handelns gewisser Politiker. Die Zeitung verweist aus aktuellem Anlass auf den Gazastreifen, auf den Sudan, wo der Bürgerkrieg zu einer Hungersnot bei 18 Millionen Personen geführt habe, und erneut auf Äthiopien, diesmal auf den Norden, wo sich der Hunger ausbreitet nach den Verheerungen des erneuten Kampfes im Tigre. Ich weiß nicht, wie Le Monde die Zahl von 18 Millionen hungernden Menschen im Sudan errechnet hat. Bisher kostete dieser Krieg laut der Weltgesundheitsorganisation 12.000 Menschen das Leben. 7 von 25 Millionen Bewohnerinnen hätten ihre Wohnung verlassen müssen und seien geflüchtet, zum Teil in andere Landesteile, zum Teil ins Ausland, unter anderem nach Ruanda. In Spanien blickt man gespannt auf die Regionalwahlen in Katalonien vom 12. Mai. Carles Puigdemont will sein politisches Comeback feiern, nachdem der Sozialdemokrat Pedro Sánchez den Separatisten eine Amnestie gewährt hatte, um an der Macht zu bleiben. Seine Kampagne leitet Puigdemont vorsichtshalber dennoch von Frankreich aus. Wenn er und die Seinen in der Region an die Macht kommen, können wir schon jetzt eine Wiederholung der Geschichte voraussagen. Und zwar nicht als Farce, sondern ganz einfach als Wiederholung. Und zwar eine Wiederholung, welche die spanischen Sozialisten die Macht kosten wird. Immerhin das. Es war ohnehin eine Schnapsidee von Sánchez, sich den katalonischen Separatisten auszuliefern, um an der Macht zu bleiben. Am oberen Ende der Grenze zu Frankreich im Baskenland scheint dagegen die weit links stehende Partei EH Bildu bei den Regionalwahlen am 21. April die besten Aussichten zu haben. Ob dies für die Machtübernahme im Baskenland reicht, wird man ja sehen. Von der unabhängigen, objektiven und neutralen turkmenischen Nachrichtenagentur TDH übernehme ich zum Schluss noch die Meldung, dass das Bildungsministerium die Erlaubnis erhalten hat, Laptops aus einheimischer Fabrikation zu erwerben. Damit dies auch noch angemessen gewürdigt wird, in einer Zeit voller Kriegs- und Katastrophenmeldungen. Guten Tag.